Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte beten, bevor wir starten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in deinem Wort sprichst und ich danke dir, dass es ein lebendiges Wort ist. Und ich danke dir auch, dass wir weiter forschen dürfen in der Apostelgeschichte, dieser spannenden Geschichte. Und da bitte ich dich, dass du zu unserem Herz redest heute Morgen, dass du uns offenlegst, was dir wichtig ist und dass du uns in dein Bild formst mehr und mehr. Amen. Es ist so ziemlich genau 12 Jahre her, da haben Sandra und ich uns von euch verabschiedet und da sind wir auf den Weg gegangen nach Australien. Wir wollten die Bibelschule besuchen, haben wir auch gemacht. Und auf der Bibelschule, da lernt man natürlich ganz, ganz viel von Gott. Und ich habe einen Schatz gewonnen, von dem ich heute immer noch profitiere und zehre. War definitiv eine der allerbesten Investitionen in meinem ganzen Leben. Kann mir keiner nehmen, diesen Schatz, und das kann ich nur empfehlen. Aber abseits von den Inhalten, die man so lernt auf der Bibelschule, die Dinge, die man über Gott lernt, das Wissen, hat mich ein Erlebnis total geprägt in dem ganzen Paket, in dem ganzen Rahmen. Und zwar war das die Gemeinschaft, die wir miteinander erleben konnten auf der Bibelschule. Das war das Miteinander von den Studenten, von den Lehrern, alle, wo da irgendwie am Campus tätig waren, in diesem ganzen Betrieb gewerkelt haben. Und wir hatten total viel Gelegenheit, das Leben miteinander zu teilen. Im Unterricht natürlich oder bei der morgendlichen Kaffeepause oder miteinander Mittag zu essen, waren so fixe Zeiten. Beim Studieren, in der Freizeit, sehr, sehr viele Gelegenheiten, das Leben zu teilen. Und ich erinnere mich noch total gut an meine Gedanken von damals, weil bevor ich das erlebt habe, habe ich mir gedacht, diese Berichte aus der Apostelgeschichte, die klingen ja wirklich nett, aber das funktioniert heute nicht mehr. Das gibt es heute nicht mehr. Das war damals eine andere Zeit, eine andere Kultur, andere Umstände. So geht das heute einfach nicht mehr. Ein Sonderstatus der Gemeinde im ersten Jahrhundert vielleicht auch noch, aber heute geht das nicht mehr. Und das war so ein total augenöffnendes Erlebnis für mich, zu sehen, es gibt es immer noch. Und dieses Miteinander, wo wir auf der Bibelschule in diesem Rahmen hatten, das lässt sich auch total schwer in Worte fassen. Aber es war eine gegenseitige Fürsorge, die wir hatten, ein Interesse aneinander, das Leben teilen, wie ich schon gesagt habe, Freude und Leid teilen, eine ganz tiefe Herzlichkeit. Auch diese Annahme, da kommen lauter fremde Leute zusammen und es gibt eine neue Gruppe, eine neue Einheit. Man könnte sagen, und das glaube ich auch, so wie dieses Erlebnis war, das ist wahrscheinlich dem Himmel so nahe wie sonst nichts auf dieser Welt. Wenn Christen zusammenkommen, die Jesus ernsthaft nachfolgen und in logischer Konsequenz auch das Wohl des anderen im Sinn haben, ihr Leben miteinander verbringen, richtig ihr Leben teilen, aufmachen und dann Gott, wo in dieser ganzen Kombination hineinwirkt, dadurch wirkt, führt, gegenwärtig ist und sein Wunder vollbringt. Wenn Gott am Wirken ist, dann entsteht der Himmel auf Erden. Und je mehr Gott in unser Herz hineinkommt, umso mehr wird von seiner Herrlichkeit sichtbar. Je mehr Gott an unserem Herzen zu wirken kommt, kann, umso mehr von seiner Herrlichkeit wird sichtbar, umso mehr Himmel auf Erden wird sichtbar. Und das zeigt dann natürlich ultimativ auf diese ewige Herrlichkeit, auf die wir warten, auf die wir uns auch freuen. Unsere Situation in der Apostelgeschichte ist die, das Evangelium von Jesus Christus, das breitet sich aus, und zwar unaufhaltsam. Die Gemeinde, die wächst in Anzahl, sie wächst auch in der Reife, in der Tiefe. Wir lesen, es sind 5000 Männer dazugekommen am Anfang vom Kapitel 4 und es passieren da unfassbare Dinge unter diesen Christen. Und der Daniel hat es letzten Sonntag bereits erklärt, der Teufel, der schaut da nicht einfach zu. Der Teufel, der steht da nicht einfach nur daneben und beobachtet diese Entwicklung, sondern der greift ein. Und wir haben in diesem Abschnitt, wo wir uns befinden, 3 Versuche vom Teufel, von Satan, dass er versucht, die Ausbreitung des Evangeliums zu verhindern. Das erste Mal von außen, haben wir letzten Sonntag angeschaut, wo der Petrus und der Johannes bedroht werden, vor Gericht kommen. Und dann gibt es noch 2 Angriffe vom Teufel, die sind von innen. Und zwar das erste Mal in Kapitel 5, da geht es um Hananias und Sapphira, die Heuchelei von ihrem Herzen. Und das ist so wie das zweite Stück von dem, was wir heute Morgen anschauen. Und das wird der Martin und der David am Dienstag mit uns vertiefen. Also wäre auch total wertvoll, da mit dabei zu sein. Und dann dieser zweite Angriff von innen findet dann im Kapitel 6 statt, wo die Apostel abgelenkt werden von ihren eigentlichen Aufgaben. Aber das Prinzip hat sich nicht geändert. Wenn Gottes Botschaft floriert, dann arbeitet der Teufel dagegen. Das ist kein Märchen. Das ist eine schaurige Realität, aber es ist trotzdem kein Grund, Angst zu haben, weil Jesus ist der Chef. Er ist stärker. Und eben hier befinden wir uns in diesem florierenden Moment. Alles läuft super. Und was da genau steht, wollen wir gerade miteinander lesen. Wenn du die Bibel hast, schlag sie doch auf. Apostelgeschichte 4. Wir sind in den Versen 32 bis 37. Da kannst du immer wieder mitschauen, wo ich das Zeug her habe, wo ich da erzähle. Apostelgeschichte 4, ab Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein eigen wären, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn alle von ihnen, die Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts und stellten es den Aposteln zur Verfügung und man gab jedem, was er brauchte. Joses aber, von den Aposteln Barnabas genannt, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, hatte einen Acker, verkaufte ihn, brachte das Geld und stellte es den Aposteln zur Verfügung. Mal dir das mal vor Augen. Wir haben eine riesengroße Schar. Über 5000 Männer, plus die Frauen in dem Fall. Diese neugeborene Gemeinde, die floriert, die explodiert förmlich. Und die Gemeinde ist, wie sie heute auch noch ist, total vielseitig, vielfältig in jeder Hinsicht. Das sind Männer, das sind Frauen, das sind Alte, das sind Junge, das sind Reiche, das sind Arme, das sind Städter, das sind Sulzberger, Ländler. Und sonstige unterschiedliche in jeder Form, Familien, Singles, ganz, ganz viele verschiedene Leute, die da zusammenkommen unter diesem Dach der Gemeinde. Ein ganz, ganz bunter Haufen. Und jetzt beschreibt der Lukas hier, dass diese vielfältige, diese vielschichtige Schar ein Herz und eine Seele sind. Es ist zu schön, um wahr zu sein. In all dieser Vielfältigkeit haben sie eine Verbundenheit, eine Einheit miteinander und sie kümmern sich umeinander. Sie schauen zueinander. Und diese Verbundenheit, diese Einheit, diese Fürsorge, das ist nicht nur ein theoretischer Wert, lesen wir, sondern es ist eine ganz, ganz praktische Sache. Sie sind nämlich großzügig. Das, was sie haben, das teilen sie miteinander. Sie erheben auch keinen Besitzanspruch auf ihre eigenen Dinge. Diejenigen, die Not haben, die werden von denjenigen, die was zu geben haben, versorgt. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Was wir hier sehen, ist der Himmel auf Erden. Was hier nicht passiert, möchte ich noch dazu sagen, das ist kein christlicher Kommunismus oder sowas, sondern die machen das wirklich freiwillig. Das kommt dann auch im Kapitel 5 ganz deutlich raus. Gott oder auch die Gemeinde, die klauen den Leuten nicht ihre Sachen. Da ist kein Gruppenzwang, eine Zwangsenteignung, wo man die Leute einteilt, sondern jeder gibt gern, wie er kann und wie er will. Man könnte das zusammenfassen und sagen, diese Leute, diese Christen, die achten die Menschen mehr als ihren Besitz. Die setzen ihren Besitz dazu ein, den Menschen Gutes zu tun. Das zieht sich durch. Gott ist am Wirken. Und was entsteht, ist ein Stück Himmel auf Erden. Ich weiß nicht, was das bei dir für Reaktionen auslöst. Vielleicht spricht es dich an. Vielleicht denkst du dir, das wäre wirklich eine schöne Welt, wenn es so funktionieren würde. Vielleicht denkst du dir sogar, ich hätte Bedürfnisse. Das passt mir gar gut. Vielleicht stoßt es dich aber auch ab. Vielleicht sagst du oder denkst du dir, mein Geld gehört mir, mein Besitz gehört mir. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich habe hart geerbt. Oder vielleicht bist du auch einfach nur ein kritischer Denker und du sagst, das klappt einfach nicht. Unmöglich, weil, man kommt eine Million Gründe, oder so wie ich. In der heutigen Zeit geht das einfach nicht mehr. Was auch immer deine Gedanken sind, möchte ich kurz zur Seite schieben. Und ich will unseren Blick wegnehmen von dieser sichtbaren Ebene, von den Dingen, die der Lukas da beschreibt, von diesem Miteinander, von diesem Geld, vom Besitz, auf etwas Unsichtbares. Und zwar, was hier wirklich passiert. Nämlich, was der Lukas beschreibt, das ist eigentlich nur, unter Anführungszeichen nur, eine Auswirkung. Es ist das Ergebnis von etwas viel, viel Größerem, von etwas viel, viel Gravierenderem, was hier passiert. Wenn wir kurz einen Schritt zurücknehmen und die Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir, im Kapitel 1 sagt Jesus, wartet, bis die Kraft vom Himmel kommt. Der Heilige Geist wird kommen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Taten vollbringen, ihr werdet meine Worte sprechen. Im Kapitel 2 passiert es, der Heilige Geist kommt, sie werden erfüllt, die Gläubigen, und sie beginnen, die Worte Gottes zu sprechen und die Taten Gottes zu tun. Und seitdem lesen wir, vollbringt Gott durch seinen Heiligen Geist sein Werk an und durch die Gläubigen zum Zeugnis von Jesus Christus. Der Fokus ist immer Jesus. Und dass die Gläubigen jetzt hier in unserem Kapitel 4 diese Verbundenheit, diese Einheit, diese Fürsorge, diese Großzügigkeit haben, ist eben nicht deshalb, weil sie so schlau sind und sich ein super Sozialsystem ausgedacht haben oder weil sie einfach nur nett miteinander sein wollen, sondern es ist die Auswirkung von Gottes Herrschaft an seinen Kindern. Gottes Heiliger Geist wirkt und er handelt an den Herzen seiner Kinder. Was hier passiert, ist etwas Wunderbares. Es ist etwas Heiliges. Gott ist kein verstaubter alter Mann, der irgendwo in der Ferne sitzt, sondern er ist lebendig und er wirkt durch seinen Heiligen Geist und er vollbringt Wunder an und durch seine Kinder. Und das war damals so und das ist heute genauso. Gott will unser Herz. Und wenn er unser Herz bekommt und je mehr er von unserem Herz bekommt, umso mehr verändert er uns in sein eigenes Wesen. Und diese Veränderung in sein Wesen zeigt sich eben dann an diesen Auswirkungen, an dem, was wir tun, auch an den Dingen, die wir nicht tun, nicht mehr tun vielleicht. Und umso mehr von uns im Kollektiv gesprochen, als Gemeinde, Gott an ihr Herz lassen und seine Herrschaft an unser Leben lassen, umso deutlicher und umso schöner zeigen wir als ganze Gemeinde auf Gott und auf diese ewige Herrlichkeit, die Gott besitzt. Und es erfüllt sich, umso mehr sind wir seine Zeugen, dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Das ist auch übrigens meine tiefste Überzeugung für die Kindererziehung. Ich will nicht einfach nur brave und korrekte Kinder haben. Ich will natürlich, dass sie sich anständig aufführen. Ich will, dass sie lernen, was sie gehört und was sie nicht gehört. Aber ich will viel, viel mehr, dass sie Gott an ihr Herz lassen und dass sie dadurch von ihm innerlich verändert werden und dass das nur Auswirkungen sind, wo nach außen treiben. Wenn Gott an unser Herz kommt, dann kommen genau solche Dinge dabei heraus, wie das der Lukas beschreibt. Es ist ein Stück Himmel auf Erden. Es ist Fürsorge und Überfluss. Gott ist total gut, per Definition. Und wenn wir ihn lassen und ihm gehorchen, verändert er uns immer mehr in sein eigenes Wesen. Was das alles nicht bedeutet, kurzer Aspekt, weil unser Herz von Natur aus eben nicht an dem Ort steht, wo Gott uns hinformen möchte, passiert es auch immer wieder, dass wir die Dinge verdrehen. Man könnte zum Beispiel sagen, Diese Erzählungen in der Apostelgeschichte, die klingen total wunderbar. Und es wäre wirklich schön, wenn wir das erleben könnten. Wenn die Gemeinde ein Ort ist, wo sich die anderen um meine Bedürfnisse kümmern. Ganz praktisch. Die sehen, ich brauche ein neues Auto. Oder ich wünsche mir zumindest eins. Und dann kommen sie einfach und sagen, hier hast du das Geld. Das wäre doch schön. Die Gemeinde, ein Ort, wo ich wahrgenommen werde. Wo man sich nach mir erkundigt. Wo man Interesse an meinem Leben zeigt. Wo man mich anruft. Mich praktisch unterstützt. Das wäre doch wirklich fantastisch. Ich hoffe, dass Gemeinde, wir als FG Dortmund, ich hoffe, dass wir ein Ort sind, wo diese Dinge passieren. Und ich hoffe auch, dass du dich als Gemeindeglied wohlfühlst in diesem Gemeindekontext. Aber Gemeinde ist nicht ein Ort, der sich um meine Bedürfnisse dreht. Ist auch nicht ein Ort, wo dazu gemacht ist, damit ich mich wohlfühle. Sondern die Gemeinde ist ein Ort, wo Gott unsere Herzen formt. Wir haben menschliche Bedürfnisse und wir haben auch eine Verantwortung, dass wir aufeinander Acht geben. Das kommt ganz klar in der Bibel raus. Aber dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, das ist mehr so etwas wie ein Nebeneffekt. Gemeinde ist ein Ort, wo Gott unsere Herzen formt. Und er uns Schritt für Schritt von unserer Selbstsucht und unserer Selbstzentriertheit befreit. Und die trägt jeder von uns in sich selbst, in verschiedenem Maß. Aber jeder dreht sich um sich selbst, per Definition. Wenn Gott nicht in uns wohnt und in uns zum Wirken kommt, dann ist die Gemeinde ein wirklich, wirklich schwieriger Ort. Und da gibt es leider auch genug konkrete Beispiele von Menschen, die enttäuscht das Handtuch werfen und gehen. Gott will unser Herz. Und deshalb hat er die Gemeinde ins Leben gerufen. Wie können wir das jetzt in die Tat umsetzen? Grundsätzlich gilt, wir können das Herz nie von der Tat trennen. Die zwei gehören zusammen, immer. Aus unserem Herzen folgen unsere Taten. Man könnte ganz einfach sagen, ein gutes Herz bringt gute Taten hervor. Jesus hat es selbst gesagt, er hat gesagt, einen Baum erkennt man an seinen Früchten. Auf einem Apfelbaum wachsen keine Bananen, die gehören nicht zusammen. Den Baum erkennt man an seinen Früchten. Aus unserem Herz folgen gute Taten. Aber gleichzeitig haben unsere Taten auch einen Einfluss auf unser Herz. Ich entscheide mich zu guten Taten und dadurch wird wiederum mein Herz geformt. Wir sind unserem Herzen nicht hilflos ausgeliefert. Gott hat uns ja auch mit einem Verstand gesegnet und er legt seinen Willen offen in seinem Wort in der Bibel. Und dabei handelt es sich aber nicht um Automatismus, wir tun gute Dinge und dann wird das Herz automatisch gut, sondern es ist ein wundersames Werk, das Gott durch seinen Heiligen Geist an uns tut. Ein Werk, das im Unsichtbaren, im Verborgenen passiert, wenn wir im Glauben diese Taten tun, die er uns wichtig macht. Ich rede auch deshalb vom Gehorchen, weil Gott weiß ja, was gut ist für unser Herz. Und die logische Konsequenz daraus ist, dass wir darauf vertrauen, wenn er uns gewisse Dinge auferlegt, ob sie uns schmecken oder nicht, dass er das macht, weil er ein gutes Ziel vor Augen hat, weil er weiß, wo er hin will. Und darum wollen wir uns ihm anvertrauen. Vor 2 Wochen am Dienstagabend, da haben wir wie immer miteinander gebetet. Und da gab es unter anderem ein vorbereitetes Gebet, ein fantastisches Gebet, sehr kostbar, sehr gehaltvoll. Und eine Zeile in dem Gebet war, so circa frei, bitte vergib uns Gott für die Gleichgültigkeit, die wir anderen Menschen gegenüber haben. Und da kann ich mich voll identifizieren, ich habe das von ganzem Herzen gebetet. So oft habe ich Desinteresse an meinen Mitmenschen. Genau das Gegenteil von dem, was der Lukas hier beschreibt. Ich habe gesagt, es tut mir leid Gott, wir haben das miteinander gebetet. Und ich finde es ein super Gebet Und das kann man gar nicht genug beten. Bitte mach, dass mir die anderen Menschen wichtig sind. Lass mein Herz aufflammen. Aber ich kann nicht einfach nur beten. Gebet ist wirklich wichtig. Aber ich habe gemerkt, diesen Wunsch, dieses Gebet in die Tat umzusetzen, macht mit meinem Herzen etwas. Und das habe ich gerade gemerkt, wir gehen seit dem Oktober auf die Straße raus, um fremden Leuten von Jesus zu erzählen, von dieser Hoffnung zu erzählen, immer vor dem Dienstagsgottesdienst. Und dieses Rausgehen macht was mit meinem Herzen. Es hat eine Auswirkung auf mein Herz. Es bleibt nicht nur bei diesem theoretischen Wunsch, den wir Gott sagen, sondern eine Tat, wo dahinter steckt. Ich darf und ich muss im Glauben bitten und dann muss ich im Glauben was tun. Ich muss handeln und Gott wird an meinem Herzen wirken. Das Herz und die Tat, die lassen sich nicht voneinander trennen. Ein verändertes Herz kommt von den Taten, das veränderte Herz bringt gute Taten. Es gibt so einen Kreislauf, wo das eine das andere anspornt in Gottes Gnade und er wirkt an uns. Wenn wir jetzt unseren Abschnitt anschauen, dann sehen wir zwei Schwerpunkte. Das eine ist eben die Einheit, die Fürsorge, wo die Gläubigen miteinander haben. Und das zweite ist diese Einheit, diese Fürsorge, die zeigt sich in ihrer Großzügigkeit, kommt mit ihren Finanzen zum Ausdruck. Und wenn man das so liest, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass das alles so einfach ist für diese Leute hier. Die haben einfach Einheit und die sind sich einfach so wichtig gegenseitig. Und die sind einfach großzügig und die geben einfach richtig gern das her, was sie haben. Und ich glaube, es ist nicht so rosarot. Es war damals nicht so, das ist offenbart die weitere Geschichte und es ist auch heute nicht so. Was hier dahinter steckt, ist eine bewusste Entscheidung, dass diese Leute, und diese Entscheidung steht vor uns, diese Leute wollen einfach Jesus nachfolgen. Auch wenn die materiellen Bedürfnisse heute nicht mehr so gravierend sind wie damals, hat sich dieses Prinzip nicht geändert. Wir Menschen, wir Gläubigen ganz speziell, wir sind von Gott gesegnet, damit wir andere segnen können. Und das können und sollen wir tun mit allen Ressourcen, die wir haben. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir haben eine Ressourcenfülle in der heutigen Zeit, wie das noch nie zuvor gewesen ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir haben Geld, wir haben Zeit, wir haben Freiheit, wir haben Bildung, wir haben Wissen. Noch nie hatte die Masse der Menschen so eine Ressourcenfülle, wie wir das haben heute. Und das bringt natürlich eine Herausforderung. Wie setze ich diese Dinge ein, um Gutes zu tun? Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, ich habe keine Schnelllösung. Da gibt es keinen Quickfix. Ich habe auch keinen 3-Punkte-Plan. Und es geht mir auch nicht darum, dass du in der nächsten Woche dich ganz bewusst anstrengst. Es ist ein lebenslanger Prozess, wo Gott an unserem Herzen arbeitet und wo immer wieder diese Entscheidung ansteht, will ich Jesus nachfolgen mit allem, was ich bin oder nicht. Das heißt, wir pflegen eine Gesinnung, wir pflegen ein neues Mindset, das das Wohl des anderen sucht. Und das beginnt damit, dass wir einfach ernsthaftes Interesse am Nächsten zeigen. Klingt total banal. Das heißt zum Beispiel, proaktiv auf Leute zu gehen. Das ist nicht unsere Stärke als Vorarlberger, möchte ich behaupten. Und auch der Gottesdienst bietet ein wunderbares Übungsfeld. Mit welchen Leuten sprichst du? Geh mal auf Leute zu, die du nicht kennst. Und zwar nicht als Projekt, sondern mit ernsthaftem Interesse an dieser Person. Frag, wie geht's dir? Nicht als Floskel, sondern weil es dich interessiert. Kann ich dir was helfen? In der Hoffnung, dass wir wirklich eine Hilfe sein können. Nicht nur, dass wir schnell abgewunken werden und aus und raus. Und von diesem Interessensfundament weg bieten sich eine Million Möglichkeiten, wie wir dem anderen gut tun können. Aber es beginnt damit, dass wir Interesse zeigen. Wie ist es, wenn du dich unterhältst mit einer Person? Ich bin immer wieder schuldig in dieser Hinsicht. Wer fragt wen was? Erzähle ich nur? Oder kommt die andere Person zu Wort? einfach dieses Interesse an meinen Mitmenschen pflegen, weil jeder Mensch ist wertvoll für Gott. Natürlich braucht auch diese Einheit und diese Fürsorge, wo hier beschrieben ist, einen gewissen Rahmen. Wenn man nämlich keine Berührungspunkte miteinander hat, dann wird das ja auch schwierig. Und die Gemeinde, die bietet einen wunderbaren Rahmen dafür. Ist die Gemeinde für dich so ein Hobby, wenn es gerade reinpasst? Oder bist du voll dabei, mit Haut und Haaren? Und da bitte ich dich, zu deinem und zu unserem Wohl, sei verbindlich. Wenn wir uns am Sonntag treffen, wenn wir uns am Dienstag treffen, da lernen wir aus Gottes Wort. Der Martin und der David werden uns Einblicke geben. In den zweiten Teil habe ich schon gesagt. Wir treffen uns zum gemeinsamen Gebet, da können wir vertiefen, was der Daniel angekündigt hat letzten Sonntag. Oder auch in einem kleinen Rahmen das Leben teilen, in der Kleingruppe. Da gibt es Informationen beim Welcome Desk, bei der Fitch. Oder indem du deine Fähigkeiten, deine Ressourcen in die Gemeinde einbringst. Gott hat dich gesegnet mit Gaben. Einheit und Fürsorge brauchen einen gewissen Rahmen. Sei doch ein verbindlicher Teil von der Gemeinde. Diese Einheit und diese Fürsorge, von der hier die Rede ist, das ist kein theoretischer Wert. Und wenn ich keine bewusste, konkrete Entscheidung treffe, dann bleibt es einfach nur Theorie, ein frommer Wunsch. Ein zweiter Aspekt, wo wir im Text sehen, diese finanzielle Komponente. Geld und Besitz haben eine ganz spezielle Rolle, weil Geld offenbart mein Herz. Ich investiere mein Geld dort, wo mein Herz schlägt. Und wie wir mit unseren Finanzen umgehen, hängt nicht in erster Linie davon ab, wie viel wir haben oder auch nicht haben, weil selten hat jemand zu viel Geld. Aber das bedeutet, wir brauchen einen Plan. Wie mit allen Prioritäten ist es natürlich bei den Finanzen auch so. Wenn ich nicht priorisiere, mit meinen Ressourcen gut umzugehen, dann gibt mir das mein Umfeld vor oder auch die Umstände und dann passiert irgendwas. Aber wir haben hier eine Verantwortung. Ich mache das auf folgende Art und Weise und ich hoffe, dass es eine Hilfe ist. Ich sage das nicht zum Angeben. Ich setze mich einmal im Jahr hin. Und dann nehme ich die Kontoauszugsliste von meinem Online-Banking, eine riesengroße Excel-Tabelle, und ich bin kein Zahlenfreak überhaupt. Und dann sehe ich, was alles rein und rausgegangen ist. Und ich mache verschiedene Spalten und dann teile ich das auf, Betriebskosten, Auto, Baumarkt, Amazon. Und ich mache Spalte mit den Einnahmen, Manna Buchcafé, keine eigene Spalte, sorry. Und ich mache eine Spalte mit Spenden. Und ich habe mir mit meinem Verstand vorgenommen, und zwar seit ich 15 bin, seit ich erwerbstätig bin, dass ich 10% von meinem Einkommen in die Gemeinde geben will. Und zwar so, wie das hier in der Apostelgeschichte steht. Diese Leute geben ihr Geld, legen es den Füßen der Aposteln hin, also quasi der Gemeindeleitung überantworten. Und im Vertrauen, dass es gut eingesetzt wird, übergebe ich das der Gemeinde. Und ich habe mich auch entschieden, dass über diese 10% hinaus will ich trotzdem großzügig sein, wenn es gute Dinge gibt, Patenkind oder sonstige Spenden, spontane Dinge. Und ich sage eins, wenn ich das anschaue, speziell die Jahresbilanz, und ich sehe, wie viel Geld da rausgeht an Spenden, das tut meinem Herzen weh. Besonders dann, wenn es knapp wird und wenn ich anfange, in meinem Kopf auszumalen, was ich denn alles tun könnte mit diesem Geld, um mir gut zu tun. Alle diese Wünsche, wo ich erfüllen könnte. Aber das ist egal. Ich zwinge mein Herz mit meinem Verstand, gute Taten zu tun. Und zwar im Glauben und Vertrauen auf Gott. Weil Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach meinem Reich und alles Notwendige wird dir zufallen. Und Gott hat gesagt, im Alten Testament steht es Malachi, bring deinen Zehnten zu mir und prüfe mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen herabschütte in Fülle. Es hat mir mein Leben lang noch nie an irgendwas gefehlt. Aber ich habe schon x-mal erlebt, wie Gott auf übernatürliche, überreiche Art und Weise versorgt hat. wie wir als Gemeinde unsere Finanzen handhaben, das ist in diesem Flyer zu sehen, wo ich nicht hier habe. Da steht bla 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 drauf. Ist er irgendwo? Keine Ahnung. Bla bla bla, habe ich abgeräumt. Genau, perfekt. Bla bla bla. Eine super Zusammenfassung, ist auch wertvoll, da immer wieder reinzuschauen. Und da sieht man auch, was wir mit den Finanzen tun als Gemeinde. Die liegen hinten auf beim Schriftenständer und beim Welcome Desk. Schau es dir doch an, lies es einmal durch, es ist hilfreich und interessant. Aber ich möchte eins ganz, 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 ganz klar sagen. Es ist nicht mein Ziel heute Morgen, möglichst viel Geld zu lukrieren oder überhaupt Geld zu lukrieren. Was du mit deinem Geld tust, ist eine freiwillige Sache, eine freiwillige Entscheidung. Und ein schlechtes Gewissen ist eine schlechte Motivation, eine ganz, ganz schlechte Motivation zu geben. Gott freut sich über fröhliche Geber, nicht über widerwillige. Das ist natürlich eine Spannung, weil mein Herz wird sich sträuben, aber das will ich nicht. Womit ich uns auf den Weg lassen möchte, frag dich doch eine ehrliche Frage, wo immer wieder kommt. Will ich, dass Gott mein Herz verändert und seinem eigenen immer ähnlicher macht? Will ich das überhaupt? Nimm dir ein paar Sekunden jetzt, ist eine einfache Entscheidung. Will ich das? Will ich, dass Gott mein Herz verändert? Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Und wenn diese Entscheidung ja zur Antwort hat, dann setz doch gute Prioritäten. Und das ist meine Herausforderung an uns, eine Möglichkeit, das zu tun. Teste Gott, was er sagt im Malachi, und schau, was dann passiert. Nimm dir diese Woche Zeit und überdenk, reflektier deine Prioritäten. Wo gehen deine Ressourcen hin? Und bezieh Gott in diese Entscheidung mit ein. Gott will dir nichts von deinem Besitz klauen. Gott hat alles. Gott will dein und mein Herz. Nimm dir die Zeit, setz dich hin und setz gute Prioritäten für dein Leben, für deine Ressourcen. Wenn Gott am Wirken ist, dann entsteht der Himmel auf Erden. Und je mehr Gott in unser Herz hineinkommt, umso mehr gute Taten kommen dabei hervor. Und umso mehr wird seine Herrlichkeit sichtbar. Ich will das sehen. Immer, immer mehr. Und zwar mit euch zusammen. Gottes Reich soll kommen und sein Wille soll geschehen. Wo unsere Sicherheit liegt, das wollen wir jetzt auch im nächsten Lied zum Ausdruck bringen. Das erste Lied heißt Cornerstone. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Unsere Hoffnung, unsere Zukunft, unsere Zuversicht, die liegt in nichts anderem als Jesus. Und das betrifft jeden erdenklichen Lebensbereich. Singen wir doch gemeinsam, auch mit dieser Absicht, in dieser gegenseitigen Fürsorge und Großzügigkeit von heute wegzugehen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist. Durch und durch gut, mit guten Absichten. Ich danke dir auch, dass du unser Herz neu machen willst. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Ich danke dir, dass du nicht frustriert davonläufst, dass du nicht ratlos vor unserem Herzen stehst, sondern dass du wirklich weißt, wo du hin möchtest mit uns. Und ich möchte dich bitten, dass du bei uns, mit uns Leute vorfindest, die dich ranlassen, die dich ans Werk lassen und dass du dich selbst verherrlichen kannst in unserem Leben und als uns und durch uns als ganze Gemeinde. Tu du dein Werk, mach du uns neu und dafür danke ich dir. Amen.